Dieser Fahrradpodcast heißt Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM, und der ist schon lange nicht mehr denkbar ohne die kleine, aber feine Serie Mein Fahrrad ist krank. In dieser Serie sprechen wir einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig. Sie ist dort bzw. hier Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und großen Problemfällen, die so am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäfts ankommen. Ich habe mich wieder ins Bike Department Ost begeben, um mit Christiane eine Folge von Mein Fahrrad ist krank aufzuzeichnen, und ich bin wieder allein gefahren, denn Christiane hat wirklich viel zu tun. Wir machen das hier weiter im Tandem. Tandem ist ja eine gute Sache. Hallo Christiane.
Ja, herzlich willkommen. Ne? Hallo.
Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich will hier gleich erwähnen, dass
Kaffee war gut, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also. Es ist gute Tradition bei Aufnahmen mit Christiane, dass es immer vorher einen Kaffee gibt, immer organisiert von der Person, die besucht wird. Ich kann mich da überhaupt nicht beschweren.
Moment mal, ich habe das natürlich delegiert an unseren Kaffeebeauftragten, den besten Kaffeemacher der Werkstatt, Carsten Meyer.
Das muss ja dokumentiert werden. Ja, es ist auch, also dieser Fahrradladen zeichnet sich nicht nur durch diese Werkstatt und die Werkstattmeisterin und inzwischen auch den Werkstattmeister und andere Leute
genau,
aus.
Genau, neuen Meister.
Sondern auch dadurch, dass hier wirklich das Kaffee-Game wirklich, also virtuos zelebriert wird, wenn ich das so nennen darf. Aber wir wollen nicht zu weit abgleiten, denn wir haben zwei Fragen. Eine von Werner, eine von Stefan. Beide Fragen beschäftigen sich mit dem Fahrradantrieb, und ich würde sagen, wir beginnen mit der Frage von Werner, der uns schreibt mit einer allgemeinen Frage zur Shimano Qs Komponentenfamilie. Wir hatten das schon mal angesprochen, haben mit Jens Klötzer schon mal drüber gesprochen, und jetzt geht es hier eher um die praktische Seite. Wie steht es mit der neuen Qs-Familie von Shimano, will Werner wissen. So langsam müsste es ja erste Erfahrungen aus dem Alltag und der Werkstatt geben. Auf YouTube habe ich dazu ein Video von Shimano angeschaut, das viele Vorzüge wie längere Lebensdauer, sanfteres Schalten und mehr Kompatibilität unter den Teilen genannt wird. Mich interessiert, wie das von Seiten der Schrauber und Fahrer erlebt wird. Und diese Frage habe ich einfach mitgenommen zu Christiane. Und vielleicht sollten wir am Anfang nochmal sagen, was das überhaupt ist. Ist Qs und ob ihr als Werkstatt, seid ihr damit schon relevant in Kontakt getreten?
Also immer wenn es irgendwie was Neues gibt von den Fahrradherstellern, dann wird das lanciert im Internet, in den Fahrradzeitschriften und auf Messen. Die Vertreter kommen nicht reihenweise in die Fahrradläden und stellen ihre neuen Sachen vor. Es sei denn, es ist irgendwas High-End-mäßiges. Ne? SRAM Red, die neue zum Beispiel, da kommt dann auch mal die Marketingabteilung von SRAM vorbei. Aber bei Qs sieht das eben ein bisschen anders aus, weil es einfach eine alltagstaugliche, etwas besser auf E-Bikes ausgerichtete Komponenten sind von Shimano, und da wird man erst mit konfrontiert, wenn man ein Ersatzteil braucht für, sagen wir mal, irgendein abgerocktes Alivio-Schaltwerk zum Beispiel. So, und dann guckt man, was es gibt, und sieht, ach Gott, es gibt kein Alivio-Schaltwerk mehr, neunfach, was gibt's denn dann? Dann liest man Shimano, also auf der Händler- und Importeurseite von Shimano für Europa, Paul Lange, sieht man dann, es gibt Qs, was ist denn das? Man weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Man überlegt so Qs, Q, wahrscheinlich Qs. Und dann guckt man eben und fragt sich durch, genauso wie der Endverbraucher, ob das kompatibel ist oder nicht. Und so haben wir eben auch unsere ersten Erfahrungen damit gemacht. Es ist nicht so, dass wir dann ein Paket kriegen und ganz viele Informationen dazu und so, sondern eben so. Ja, und so kommt es, dass ich zum Beispiel auch an meinem Alltagsrad einen Qs-Schalthebel fahre, zehnfach. Funktioniert.
Und wir können zu Anfang noch sagen, dass es sich bei Qs nicht um eine einzelne Schaltgruppe handelt, sondern um so eine Familie aus Schaltgruppen.
Genau, also die anderen Namen haben sich ja so ein bisschen diversifiziert. Es gibt inzwischen zum Beispiel, also wenn man in einen Fahrradladen kommt mit einer defekten Alivio-Antrieb, weiß der Werkstattmensch gegenüber noch nicht. Also wenn man Alivio sagt, hat man es mit einem 7-fach, 8-fach, 9-fach, 10-fach Antrieb zu tun. Kann alles sein. Und Queues erledigt das damit, dass es jetzt Queues 9-fach gibt, Queues 10-fach gibt, Queues 11-fach gibt. Und das heißt einfach immer Queues. Es ist alltagstauglich, es ist solide und man muss einfach dazu sagen, wie viele Gänge man hat und dann weiß das Gegenüber in der Werkstatt, welche Queues, also 9, 10 oder 11-fach, er jetzt aus dem Regal ziehen muss.
Ja, und bei allem, was ich so gelesen habe, gesehen habe, als ich mich hier eingelesen habe und nochmal damit beschäftigt, ist ja auch eine Eigenschaft von Queues unter anderem, dass 9 und 10-fach und 11-fach die gleichen Ritzelabstände haben, die gleichen Ritzelbreiten und damit lediglich nur die Kassetten, also die Ritzelpakete, jeweils um einen Schritt dann breiter werden, wenn ich also von 9 auf 10-fach oder 10 auf 11-fach gehe.
Na, Shimano hat sich die Queues-Schaltung und Komponenten ja nun ausgedacht, um etwas langlebigere Komponenten zu haben, gerade für E-Bikes, die ja auch jetzt in Europa immer mehr im Kommen sind. Und da natürlich ziemlich runtergefahrene Antriebe, ziemlich schnell, wenn man häufig immer nur auf einem Ritzel fährt. Und das nennen die dann bei der Queues-Familie, nicht nur dort, sondern überhaupt bei Shimano, nennen die diese stabilere Bauweise eben Link Glide. Und dass diese Queues-Familie zeichnet sich eben dadurch aus, dass die immer auf dieser Link-Glide-Technologie basiert. Das heißt schlicht und ergreifend, dass die Ritzel etwas stabiler gebaut sind und der Zugkraft der Kette eben mehr entgegenzusetzen haben. Die sollen etwas breiter sein. Dimension weiß ich nicht. Und ob die wirklich haltbarer sind, wird sich zeigen. Also da haben wir die Erfahrung tatsächlich noch nicht in der Werkstatt. Klingt gut.
Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, ihr habt so ein paar erste Erfahrungen, eventuell auch mit Neurädern, aber so wirklich was zur Standfestigkeit, zur Verschleißfestigkeit könnt ihr noch nicht sagen?
Nein, können wir noch nicht sagen. Wir wissen, dass es kompatibel ist, teilweise eben mit alten Gruppen. Und das ist ganz gut, weil Ersatzteile für alte Gruppen gibt es teilweise eben nicht mehr. Für mich privat war es ganz schön, dass es diese Queues, 10-fach Schalthebel zumindest, ohne Ganganzeige gibt. Ich mag die nicht. Ich brauche keine Anzeige, in welchem Gang ich mich befinde. Ich spüre das. Und sonst habe ich mir die dann immer so fein säuberlich abgesägt. Das muss ich halt jetzt nicht machen. Aber sonst, das wird sich alles noch zeigen. Ich meine, eine Kette ist verschlissen nach 1500 Kilometern, faustformelmäßig. Und dann muss man sich langsam Sorgen um die benutzten Ritzel machen, die dann ja eben so weit mit verschlissen oder verschleißen, dass man sie eben auch mittauschen muss. Das muss man diesen doch eher einfach günstigeren Gruppen, das sind nicht diese Gravel-Gruppen von Leuten, die ihre 10.000 Kilometer im Jahr fahren, sondern das sind die Alltagsräder, die damit ausgestattet sind, die 10 Kilometer am Tag fahren und die vielleicht auch einfach ohne das Wissen, dass es da einen Verschleiß gibt, einfach weiterfahren. Und auch wenn eine Kette nach 1500 Kilometern verschlissen ist, kann man ja trotzdem noch sehr, sehr lange weiterfahren, wenn man nicht gerade in eine Werkstatt gerät und da gesagt bekommt, mit in alle Richtungen abstehenden Haaren so, oh Gott, dein Antrieb ist so verschlissen, du brauchst unbedingt was Neues. Also man kann das ja auch lange, lange weiterfahren, ohne dass man überhaupt merkt, dass man einen verschlissenen Antrieb hat.
Vor diesem Hintergrund, hast du eine Erwartung an diese Queues-Komponenten? Also wenn du das hörst, wenn Shimano sagt, oder anders gesagt, wenn Shimano sagt, dass die Queues-Komponenten 2 bis 3 Mal so lang halten, ist so regelmäßig die Aussage. Mhm. Wie schätzt du das ein und wäre das eine Verbesserung, gerade angesichts dessen, dass du sagst, nach 1500 Kilometer ist die normale Kette im Alltag verschlissen? Das braucht ja jetzt, das ist ja kein langer Zeitraum, bis ich das erreiche.
Nee, für Vielfahrer ist das kein langer Zeitraum.
Also, ja, also versprichst du dir was von Queues?
2, 3 Ketten pro Jahr. Hm.
Ja. Versprichst du dir was davon? Oder andersrum gefragt, diese 2, 3 Ketten pro Jahr, die du erwähnst, wie viele Kundinnen und Kunden von euch machen das wirklich, halten sie wirklich dran?
Na, von selber die wenigsten. Die meisten werden ja darauf hingewiesen von uns und die vertrauen uns dann eben so doll, dass sie sich ihren Antrieb tauschen lassen. Wir erklären das ja auch jedem, der es genauer wissen möchte, wie sich das, dieser Verschleiß vonstatten geht. Naja, alles, was irgendwie relevant ist für einen Verschleiß, erklären wir den Leuten ja auch. Und dann können die ja selber entscheiden, ob sie das einfach so weit runterfahren, einen Antrieb, bis dann gar nichts mehr geht und alles tauschen oder eben ein Kettenwechsel vornehmen, bevor weiteres kaputt geht. Und wie lange man jetzt mit der Queues einen Ritzel fahren kann, weiß ich nicht. Was ich mir davon verspreche, die meisten Versprechungen sind bei sowas immer viel, viel höher als, das ist quasi wie in der Politik, als dann in der Wirklichkeit, wird sich zeigen. Also ich finde erstmal gut, dass es scheint ja angekommen zu sein, dass gerade bei Shimano scheint es angekommen zu sein, dass gerade mit E-Bikes natürlich nicht mehr so viel geschaltet wird und die kleineren Ritzel, also der Kette rechts Gang, gleich in Anschlag genommen wird. Das ist schon schön zu wissen, dass die da materialmäßig ein bisschen nachgearbeitet haben, sodass das hoffentlich etwas länger hält. Aber wie lange wird sich zeigen? Weiß ich nicht. Machen wir dann in 3 Jahren mal nochmal eine Sendung zu. Bis dahin gibt es allerdings wieder irgendwas anderes. Und klar, wird natürlich ein bisschen schwerer sein. Ne? Also die haben mir, ich habe die extra angerufen bei Paul Lange in Stuttgart und mir das nochmal erklären lassen. Das Material ist kein anderes, sondern es ist einfach stärker, also mehr Material. Und das heißt natürlich dann etwas mehr Gewicht. Wenn man bedenkt, dass es ausgedacht worden ist, um E-Bikes länger auf der Straße zu halten, macht das natürlich Sinn, weil da kommt es nicht auf jedes Gramm an.
Paul Lange in Stuttgart ist der Importeur von Shimano in Deutschland und es ist also eure Beobachtung, dass viele Leute im Alltag, die sich nicht so mit der Technik beschäftigen, hauptsächlich auf den kleinen Ritzeln für die schnellen Gänge fahren und dann dort auch dieser heftige Verschleiß anliegt.
Genau, also früher war das ja immer so ein Frauen-Männer-Ding, die Männer kamen immer und sagten, hier, das ist das Fahrrad meiner Frau, die schaltet aber wenig und heute ist das kein Frauen-Männer-Ding mehr, also nicht die Männer sagen über die Frauen, die schalten nicht, sondern irgendwie je mehr E-Bike gefahren wird, desto mehr wird über die Leute geunkt, sie würden weniger schalten.
In der Werkstatt wird geunkt?
Nein, nicht in der Werkstatt wird sowieso nie geunkt.
Ach so, ja.
Nein, ist so herstellermäßig. Aber es stimmt natürlich, wenn ich von einem Motor kraftvoll unterstützt werde, ja, dann brauche ich natürlich nicht wie eine Nähmaschine anfangen zu treten, also mit einer hohen Trittfrequenz, um auf Geschwindigkeit zu kommen, sondern dann kann ich mich ja gleich vom Motor auf die 25 km/h schieben lassen und brauche dafür nicht schalten. Ich weiß ja nichts von dem Verschleiß, den ich damit auslöse.
Ich habe sogar schon Männer aller Altersklassen gesehen, gesprochen, die auf dem kleinsten Ritzel immer unterwegs sind, weil ist ja schneller, ist ja der schnelle Gang. So, jetzt hast du gesagt, die Kette ist verschlissen nach 1.500 Kilometern ungefähr. Wir wissen, dass das von verschiedenen Umweltbedingungen immer abhängig ist.
Klar, Pflege auch natürlich.
Und Pflege auch, ohne dass wir jetzt in Richtung Kettenpflege abbiegen. Das machen wir mal noch gesondert in einer 5-teiligen Serie mit jeweils 2 Stunden. Sondern ganz einfach, wie stelle ich das fest, ob meine Kette verschlissen ist, ob ich die wechseln sollte, jetzt oder morgen oder halt nicht?
Es gibt Kettenverschleißmesslehren, jede Werkstatt hat die von verschiedensten Herstellern und die messen eben die Längung einer Kette, die inzwischen erfolgt ist im Alltag, im Fahren eben. Und eine Kette besteht ja aus ganz vielen Gliedern, ne? Und Glieder sind Gelenke, leiern aus, wie bei uns Menschen, so eben auch bei der Kette. Und entsprechend werden die Abstände zwischen den einzelnen Gelenken eben größer. Und das ist die Längung der Kette, die durch Verschleiß stattfindet. Und da kann man natürlich jetzt keine Gelenkschmiere nachschmieren, in diesem Sinne, dass die Kette da eben wieder voller wird, sondern da muss man die Kette dann eben austauschen.
Christiane, fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sage, in Hinblick auf Cues bist du also gedämpft optimistisch?
Klar, ich meine, ich bin insgesamt, glaube ich, eher konservativ und freue mich immer, wenn was funktioniert und verstehe immer nicht, warum dann was Neues auf den Markt gebracht wird, ja gar nicht erfunden wird, sondern häufig auf den Markt gebracht wird, was dann alles Mögliche verspricht und die Probleme meistens woanders hin verlagert. Insofern, ja, ich bin immer vorsichtig bei sowas und in dem Fall, und das ist positiv, eher optimistisch. Insofern stimmt das ja. Und das bedeutet was bei mir, wenn ich vorsichtig optimistisch bin.
Ich kenne dich eigentlich auch als vorsichtige Optimistin. Ich wollte noch ergänzen, du hast vorhin die Kompatibilität zu anderen vorhandenen Teilen genannt. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weniger optimistisch sein, das noch einschränken. Ich würde da immer genau in diese Shimano oder Paul Lange Tabellen gucken. Shimano, Tabellen reingucken, denn so wie ich das verstehe, ist das nicht alles 1:1 kompatibel. Ne? Gerade durch diesen gleichen Risselabstand zwischen 19 und 11-fach ist es wohl so, dass die Kette, die ich auf ein 9-fach Q-System auflege, die dafür gedacht ist, ist eigentlich auch die, die für 11-fach funktioniert. Also da würde ich sagen, im Zweifelsfall lieber mal nachgucken oder an informierter Stelle nachfragen, weil 1:1 ist es nicht alles ersetzbar.
ja, klar, in diese Tabellen gucken auf jeden Fall, in der Fachwerkstatt sich beraten lassen auf jeden Fall und im Zweifelsfall die das machen lassen, dann haben die die Verantwortung, dass das funktioniert und nicht man selber. Das stimmt und die kommen einfach auch besser, also wir kommen besser an Informationen ran. Wir können zum Beispiel eben anrufen in Stuttgart und nachfragen, was der Otto Normalverbraucher ja eben nicht kann.
Dann war das der Teil unseres Gesprächs zu den, ich sag mal, anfänglich vorhandenen Erfahrungen mit der Komponentenfamilie Qs von Shimano. Da werden sicher noch einige Erfahrungen hinzukommen, aber das ist das, was hier zumindest im Bike Department Ost bisher gesagt werden kann. Und die andere Frage dreht sich auch um den Antrieb. Sie kommt von Stefan und es geht um Gravelbikes und Mallet-Systeme. Wir erinnern uns, Mallet Fokuhila war also die Kombination eines einzelnen Kettenblattes am Gravelbike oder am Rennrad, also ein relativ großes Kettenblatt und hinten so eine relativ große Mountainbike-Kassette mit bis zu 52 Zähnen und der Vergleich zu einem klassischen Antrieb mit zwei oder drei Kettenblättern und einem entsprechenden Ritzelpaket. Einschränken möchte ich dazu sagen, wir können hier keine konkrete Kaufberatung machen. Das geht viel besser am Verkaufstresen. Da kann man nämlich Dinge auch zeigen und besser erklären. Aber wir können mit Christiane darüber sprechen, wie aus Werkstattsicht die Erfahrungen sind mit Antrieben mit nur diesem einen Kettenblatt und Antrieben mit klassischerweise zwei oder gar drei Kettenblätter. Und das machen wir einfach, denn Christiane, in Stefans Frage klingt es an, wo früher zwei oder drei Kettenblätter verwendet wurden, ist heute immer öfter nur noch eins verbaut. Dafür sind mehr Ritzel an größeren Kassetten montiert. Angenommen, es gäbe die freie Auswahl bei einem neuen Rad, was Stefan anschaffen möchte. Zu welchem Setup würdest du aus Werkstattsicht raten?
Ich bin ja nicht nur Werkstattmensch aus Werkstattsicht, also das heißt jetzt auf den Verschleiß und bezogen, ne, ist die Frage. Dann lieber Dreifachkurbelgarnitur mit einer Kassette mit weniger Ritzeln und vor allem weniger großen Ritzeln.
Und warum würdest du das raten?
Also die Erfahrung ist, dass seit es so viele einfach Kettenblätter gibt mit 10, 11, 12-fach und einer großen Spreizung hinten, haben wir wieder sehr viel mit Schaltaugenrichtwerkzeugen zu tun. Also müssen dauernd das Schaltauge richten. Wir haben wieder häufiger mit kaputten Schaltwerken zu tun. Und das heißt einfach, dass durch diese großen Kassetten hinten eben doch die Belastung auf das Schaltwerk, auf den Rahmen an der Stelle, eben das Schaltauge sehr, sehr groß sind und da bei Schaltfehlern eben ja, Defekte entstehen, die kostspielig sind durchaus. Ja, und das hat erstmal nichts mit dem Verschleiß der Kette oder des Ritzels oder sonst was zu tun, sondern das ist dann eben was sehr Teures, sehr schnell einfach kaputt, ohne dass man es viel benutzt hat. Ne?
Ich danke erstmal für diese Wortspende, Schaltaugenrichtwerkzeug. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt haben im Podcast, ist auf jeden Fall ein gutes Wort. Ich kann mich nicht dran erinnern. Vielen Dank. Okay, das heißt, der klassische Antrieb, so wie wir den kennen aus der Zeit von zweifachen, dreifachkurbeln, ist also schonender für eigentlich die Peripherie. Oder also nicht mal nur, es geht nicht mal nur um Kette und Kettenblatt und Ritzel, sondern eben um ja die Befestigung der eigentlichen genau. Schaltkomponenten.
Ja, also das ist schon tatsächlich meine Erfahrung jetzt in der Werkstatt. Also man muss häufiger ran ans Schaltwerk, häufiger ran ans Schaltauge seitdem. Andererseits bin ich natürlich nicht nur Werkstattmensch. Also es gibt sehr viele Gründe für ein Kettenblatt. Und
welche denn zum Beispiel?
Es sieht aufgeräumter aus. Ich kann alles der rechten Hand machen, also normalerweise. Da hat man ja dann den Schalthebel für das Ritzel hat man ja hinten, hat man ja rechts. Für Kinder, die das schlechter koordinieren können, also die, denen man eigentlich noch nicht erklären kann, dass man eine Kette nicht so in den extremen Kreuzungen fahren soll, brauchen darüber nicht mehr nachdenken, sondern es geht halt einfach leichter und schwerer und fertig.
Ja, ich würde das vielleicht sogar erweitern, nicht nur auf Kinder, sondern überhaupt auf Leute, die sich mit so einem klassischen Antrieb nicht so auskennen, also die neu einsteigen. Ich würde vermuten, dass die Schaltlogik in eine Richtung wird es schwerer, in die andere wird es leichter, dass die ist leichter zu vermitteln als ein Kettenblattwechsel.
Ja, genau. In dem Fall muss man ja nichts vermitteln. Das merkt man. Man merkt sofort, was man macht. Und insofern, ja, das ist jetzt nicht aus Werkstattsicht, sondern eben aus User-Sicht. Und da spricht doch einiges dafür.
Außerdem kenne ich das Argument, dass Leute sagen, ein Schaltwerk ist ein viel besseres Gerät als ein Umwerfer, denn ein Schaltwerk greift nicht in das belastete, also in das unter Zug stehende Kettendrum ein, sondern schaltet in dem anderen Kettendrum, und ein Umwerfer tut das aber schon, also schaltet in dem Teil der Kette, der wirklich gerade Kraft überträgt, und deswegen funktioniert ein Umwerfer auch nie so gut wie ein Schaltwerk. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin froh, dass der Kram weg ist. Kannst du das nachvollziehen oder hältst du es für Quatsch?
Na klar, also diese fiesen Kettenhänger, die man vorne dann eben kreieren kann, indem man so wie vom kleinen Kettenblatt auf das große einmal so durchrauscht und dann steht die Kette quer zum Kettenblatt. Das geht natürlich nicht, wenn man keinen Umwerfer hat. Und das hat man natürlich mit einem Schaltwerk nicht. Dagegen spricht natürlich, dass wir dauernd Schaltaugen richten. Und das meinte ich vorhin auch mit der Problemverlagerung. Also es ist nicht so, dass wenn was Neues auf den Markt kommt oder eine neue Philosophie, dass man dann ein Problem weniger hat. Nee, es ist einfach verschoben. Und das muss man eben für sich entscheiden dann, was man, wo man die das Hauptaugenmerk hinlegt. Und wenn man ein aufgeräumtes Rad haben möchte, wenn man nur mit einer Hand schalten möchte, dann ist man bei einem Einfachantrieb vorne.
Ja, und ohne das vorher abgesprochen zu haben, landen wir hier ganz brandaktuell in der Gegenwart oder sogar schon so bei so einem Blick in die Zukunft. Denn bei Schaltauge denke ich seit einer gewissen Zeit natürlich auch, oder bei Problemen mit Schaltaugen denke ich seit einer gewissen Zeit an Gruppen von SRAM.
UDH.
Den Universal Derailleur Hänger oder Schaltsysteme, die genau dieses Schaltauge eben umgehen. Wir kennen es bisher am Mountainbike. Gerade gab es ein großes Gravel-Rennen, bei dem das Ganze auch schon für den Gravel-Bereich eingeführt wurde. Und da wird eben diese Schwachstelle Schaltauge umgangen. Du wolltest eben schon was dazu sagen, auch da bist du.
Na, vorhin war ich vorsichtig optimistisch.
Ja.
Na, hier bin ich konservativ skeptisch. Wird das Problem auch nur verlagern. Also, dass ich jetzt erfunden worden ist, das ja jetzt wieder, um das Schaltwerk, sehr teure Schaltwerke natürlich immer zu schützen. Das Schaltwerk soll sich ja bei einem extremen Schlag wegdrehen können auf die Art und Weise und dem Gelände eben ausweichen. Und ja, wird sich zeigen, ob das so funktioniert oder was es anderes mit sich bringt, was man hat nicht hat kommen sehen.
Ich habe hier Räder mit einer entsprechenden Schaltung schon längere Zeit im Laden stehen sehen. Das heißt, ihr habt zuerst Erfahrung damit. Wie sind die konkret mit diesen Antrieben, also so einer SRAM Transmission?
Sieht toll aus, soll den heftigsten Belastungen standhalten und ist exorbitant teuer. Wird einiges von dem, was es verspricht, auch halten. Aber ich denke auch hier, na mal gucken, was es anderes mit sich bringt. Was man nicht hat kommen sehen.
Ich finde, auch das klingt wieder vorsichtig optimistisch.
Echt?
Ja. Na, mal gucken, was es mit sich bringt. Heißt ja zumindest.
Soll sich auf jeden Fall auch ganz leicht einstellen lassen und so. Wahrscheinlich auch eher jetzt wieder nicht für den Endverbraucher, aber es funktioniert. Das soweit kann ich schon mal sagen. Ja, und sieht toll aus.
Und beides ist ja schon mal eine Aussage, und wenn wir die Klammer drum machen um unsere beiden Themen, können wir sagen, an verschiedenen Stellen eines Fahrradantriebes wird von verschiedenen Firmen daran gearbeitet, dass so die die Verschleißfestigkeit oder die Anfälligkeit für verschiedene Störungen reduziert wird. Wir können natürlich nicht einschätzen, ob das wirklich gelingen wird, aber
in unserem Fall jetzt jedenfalls hat Shimano sich den immer mehr auch im Breitensport eben und nicht mal Sport verbreiteten E-Bike-Sektor gewidmet und dort eben was hoffentlich Positives in die Wege geleitet. Und bei SRAM ist das natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Es ist nicht für einen Breitensport, kann natürlich sein, dass das dann irgendwann sich ganz durchsetzt. Genau, das wird sich zeigen. Aber im Moment sind wir hier im eher Hochleistungssektor.
Ja, aber auch da ist es für die Fahrräder mit Motor entwickelt. Ne? Also auch bei SRAM explizit und funktioniert auch deswegen.
Ja,
und es gibt Leute, die kritisieren, dass deswegen die Schaltgeschwindigkeit wieder geringer geworden ist, weil die Transmission Ritzel für Ritzel durchschreitet und das langsamer tut als andere.
Ja, da müssen natürlich die das dann wirklich im Rennen zum Beispiel ausprobieren, die müssen dann sagen, ob das wirklich tut. Und da habe ich natürlich auch schon positives Feedback gekriegt. Also mal gucken.
Wir sehen, dass wir das Thema Fahrradantrieb aus wirklich sehr vielen verschiedenen Perspektiven besprechen können, dass da einiges zu sagen gibt. Die Praxisperspektive in dieser großen Unterhaltung vertritt bei uns Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig in unserer Rubrik Mein Fahrrad ist krank. Wir versuchen hier Fahrräder gesund zu machen, Schritt für Schritt. Manchmal ganz konkrete Fahrräder und manchmal sprechen wir auch einfach drüber, was verschleißt, was nicht verschleißt, was aus Werkstattsicht besser, schlechter ist und wo vorsichtiger Optimismus drinsteckt. Christiane, danke für dieses Gespräch und danke für den Kaffee.
Ja, immer gerne.